In diesem Augenblick wusste er, einen besseren Freund als Hartmut würde er nie mehr finden. Ein ganzes Leben lang würden er und Hartmut Freunde sein. Nichts war kostbarer als Freundschaft. Nichts bewahrte einen verlässlicher davor, im Dunkel der Vorwelt verloren zu gehen. Nicht einmal Namen. Der Satz »Ich bin Hartmuts Freund« besaß noch mehr schützende Kraft als »Ich bin Michael«. Kam denn die Trambahn nicht endlich? Noch immer nicht? Was, wenn sie heute überhaupt nicht mehr kam? Wenn sie für einen Tag stillgelegt worden war und die Arbeiter heute Abend ihren Stein entdeckten und beiseite räumten? Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Da regte sich der leise Wind, der das Herannahen der Tram ankündigte. Gleich darauf wurden das Rattern und Quietschen laut, als das Höllenpferd aus Stahl um die Ecke bog. Nein, ein Höllenpferd aus Stahl wie das, was ihn einmal fast zermalmt hätte, war die Tram von Menzing nicht. Eher eine gemächliche Bimmelbahn voller Frauen mit Einkaufstaschen. Aber der Lärm, als die Räder des Triebwagens gegen den Stein prallten, war dennoch ohrenbetäubend. Ein Scheppern, Krachen und Kreischen, als geriete die Erde aus den Fugen. Mit einem Satz wurde der Triebwagen aus dem Gleis geschleudert, stand einen Herzschlag lang zur Seite geneigt, als wollte er umfallen, doch wie durch Zauberhand fing er sich ab, gewann sein Gleichgewicht wieder. Die beiden Wagen, die folgten, kamen kreischend zum Stillstand. Türen flogen auf und laut schreiend quollen die Fahrgäste ins Freie. Mehr geschah jedoch nicht. Der große Zirkus, den sie in Szene gesetzt hatten, war vorüber, und eher enttäuscht als erleichtert spürte Michael, wie die Spannung aus seinen Gliedern wich, bis der Mann quer über die Straße auf sie zustürmte. Er trug die grüne Uniform der Trambahnschaffner, sein Haar stand vom Kopf ab wie elektrisiert und sein Gesicht war hochrot. Mit zwei Sprüngen war er bei Michael und Hartmut und zerrte mit jeder Hand einen von ihnen aus dem Gebüsch. »Hab ich euch erwischt, ihr Hundsbuben!« Wie er das gemacht hatte, das Erwischen, wusste der Himmel oder die Hölle. In jedem Fall wurden die beiden Missetäter im Triumphzug aus Schaffner, Schutzmann und etlichen Gaffern zur Buchner Villa geschleppt und am Tor der Hand des Richters namens Fanti übergeben. Obermenzing war ein Dorf, jeder kannte jeden und jeder wusste, wer zu wem gehörte. Fanti hatte sie gewarnt. Die Linie zu übertreten war einfach, doch wer es tat, musste dafür einen Preis bezahlen. Nun also war ihr Freund, der Märchenmaler, zum Richter geworden, der das Urteil über sie verhängen würde. Er sagte nicht viel, sondern führte Hartmut und Michael in sein Zimmer, wo er sich wie sonst an seinen Zeichentisch setzte. Heute aber würde er keinen von ihnen auf seinen Schoß einladen, kein imaginäres Buch aufschlagen, um daraus eine selbsterdachte Geschichte vorzulesen, keine Liste abscheulicher Zutaten aufzählen, aus denen er den Kindern einen Tee bereiten wollte. Das behaglich verlotterte Zimmer ihres Freundes war kein Zimmer mehr, es war ein Gerichtssaal. Von den Jungen, die stotterten und stockten, ließ er sich schildern, was sie verbrochen hatten. Detail um Detail hatten sie wahrheitsgetreu zu schildern, bis zu dem Augenblick, in dem der Stein auf den Gleisen gelandet war. Vom Entgleisen des Zugs und ihrer Ergreifung wollte Fanti nichts hören, denn davon hatten ihm bereits der Schaffner und die zornigen Fahrgäste aufs Farbigste berichtet. »Und wer von euch beiden war der Anstifter?« fragte er streng, weil ihm die zwei Delinquenten diese Auskunft schuldig geblieben waren. Michael spürte, wie Hartmut neben ihm kämpfte, wie er versuchte, den Rücken zu straffen und sich zum Sprechen zu zwingen, wie ihm die Schultern jedoch immer wieder heruntersackten und die zitternden Lippen sich schlossen.